Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Manat und heute haben wir auch wieder drei spannende Themen für Sie. Wir sprechen über Pornos, die in Sachsen vor Schulkinder von Neunklässlern gezeigt werden von berüchtigten NGOs. Wir sprechen über die Korrektiv-Affäre und ihren absoluten Zusammenbruch, ihren Zusammenfall. Und zuletzt sprechen wir über den Papst und seine Auseinandersetzung mit Donald Trump. Ja, eine linke NGO, eine queere, hat in Sachsen damit begonnen, vor Schulkindern, Neunklässlern, also schwulen Pornos zu zeigen. Und man wollte damit, da heißt es dann in der Broschüre auch, also die Bereitschaft zur Selbstbefriedigung verstärken.
Ja, man muss wirklich sagen, es gibt fast nichts mehr, was es nicht gibt auf diesem Sektor. Es ist ja eigentlich ein irrer Skandal. Nur spüren wir jetzt beide schon selbst, wenn man das Thema angeht, dass wir gar nicht aufschrecken und gar nicht wirklich entsetzt sind, weil sich das ja ganz gut einfügt in eine Fülle von ähnlichen Aktionen in den letzten Monaten und Jahren. Drag Queens lesen Kindern in Kindergarten irgendwelche Geschichten vor und ähnliches mehr. Also das Christopher Street Day Kultur, wenn man so will, für alle. Ja, was ist das eigentlich? Also einerseits haben wir es mit einer Gesellschaft zu tun, die repressiv ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also wie seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, nicht mehr. Und auf der anderen Seite gibt es, nennen wir es gutartig noch, Experimente mit Themen, die normalerweise durch unser Schamgefühl geschützt wären. Man könnte ja das, was da geschieht, nennen die vollständige Auflösung von Intimität. Und das passiert wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen, nicht? Also wenn man Menschen erlaubt, in der Öffentlichkeit mit Unterhose und Schnuller im Mund herumzulaufen oder wenn man, wie gesagt, Drag Queens erlaubt, kleinen Kindern was vorzulesen, wenn man Schulkindern schwulen Pornos zeigt, dann bedeutet das eigentlich die Auflösung, die uns schon vertraute Auflösung der Unterscheidung von öffentlich und privat, macht jetzt noch einen weiteren radikalen Schritt, nämlich auch das Allerintimste wird in die Öffentlichkeit gezerrt und wird ja zum Spielmaterial für soziale Experimente und die Reaktion darauf existiert zwar immer noch, das ist ja wohl gecancelt worden, dieses Projekt, aber dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist natürlich ein sehr, sehr deutliches Signal. Ja, also wie gesagt, das reiht sich in eine Fülle von anderen Veranstaltungen ähnlicher Art ein und es scheint da kein Halten mehr zu geben in dieser, wie soll man das nennen, bunte Pädagogik?
Ja, es ist so ganz skurril, wenn man ja eigentlich vor der interessanten, also es ist natürlich irre, aber man steht ja vor der interessanten Frage, was bringt eigentlich Menschen so weit, dass das Teil ihrer Ideologie ist, weil das ist ja so offensichtlich gesellschaftlich auch verpönt, nicht? Also sozusagen Neunklässlern jetzt irgendwie, also in der Schule, also wer kommt auf so eine Idee? Und die Begründung ist auch so absurd und also die Animation zur Selbstbefriedigung und es geht auch wohl offenbar in diesem Heft darum, irgendwie, also auch hässliche Menschen Teil von Pornografie werden, sodass sozusagen aus Gründen der Gleichberechtigung und so weiter. Nur die Frage ist ja, also, dass innerhalb dieses NGO-Komplexes, der bis in die Schulen reicht, auch der natürlich mittelbar auch immer staatlich finanziert ist, eine Radikalität, also es geht ja gar nicht mehr um Radikalität, eine Absurdität von Ideologie vorhanden ist, die eigentlich ja bar jeder Vorstellungskraft ist.
Ja, ich muss Ihnen widersprechen, wenn Sie sagen bar jeder Vorstellungskraft, denn wir konnten es uns doch ganz gut vorstellen, okay. Ich jedenfalls. Wie gesagt, es ist ja nicht ein isoliertes Ereignis. Ja. Wäre das jetzt herausgefallen aus unserem Alltag. Hätte man gesagt, da muss irgendjemand völlig durchgeknallt sein und die müssen wir schnell hinter Schloss und Riegel bringen. Aber wie gesagt, das fügt sich ja ein in eine Fülle von Veranstaltungen und Initiativen, die alle den gleichen Tenor haben. Ich habe es ja gesagt, man begnügt sich nicht mehr mit der Einebnung der Differenz zwischen öffentlich und privat, sondern man zerrt auch das Intimste in die Öffentlichkeit. Und ja, das ist natürlich eine zugespitzte Kulturrevolution, die sich eigentümlich ergänzt mit der Repression, mit der politischen Repression auf der anderen Seite. Ich kenne das aus bestimmten Science-Fiction-Visionen, dass man Menschen im Bereich Sexualität eine extreme Form von Freiheit zuerkennt. Im Grunde geht das ja in Richtung Marquis de Sade, ja, vorgeführt wird. Also man eröffnet diesen Bereich und lässt aber gleichzeitig, wie soll man sagen, das gesellschaftliche Leben immer mehr zusammenschnurren und behandelt das immer paternalistischer. Also Scham kann offensichtlich immer weiter reduziert werden, aber gleichzeitig müssen die Menschen strenger parieren als je zuvor. Das scheint mir so eine Allgemeintendenz zu sein. Und dass es jetzt zu pornografischen Szenen kommt in dieser eigentümlichen Kultur, das sollte uns vielleicht dazu bringen, mal zu überlegen, was Pornografie eigentlich leistet. Was sie leistet, ist, dass es nichts gibt, was nicht gezeigt wird. Ich glaube, so könnte man Pornografie definieren. Es gibt nichts, was nicht gezeigt wird. Das heißt, es gibt nichts mehr, was heilig wäre, was sakrosankt wäre, was geheim wäre, was so intim ist, dass es wirklich nur zwischen Partnern, intimsten Partnern überhaupt ausgetauscht wird. All das wird durch Pornografie aufgekündigt. Man sagt dann, okay, das ist halt eine Praxis der modernen Gesellschaft. Unter Erwachsenen ist das eingewöhnt. Aber dass man jetzt Kinder praktisch in diese Welt hinein versucht zu initiieren, das ist ja eine Art Initiationsritus, der da praktiziert wird, das ist wirklich eine neue Qualität. Aber wie gesagt, es ist nicht der erste Fall und man fragt sich wirklich, ob es da eine Kontinuität gibt, auch zurück in diese Zeit, in der die Grünen Pädophilie versucht haben zu legalisieren. Ja, ja, es ist ein Versuch, wie soll man sagen, die Welt der Sexualität vollkommen zu entfesseln und gleichzeitig die Menschen politisch so zu fesseln, wie sie noch nie gefesselt waren.
Ja, aber das Verhältnis zur Sexualität ist ja so spannend, weil das ja in einer Zeit fällt, wo wir einerseits quasi jetzt diese Absurdität sehen, also diese völlige Entfesselung, also dieses Absurde, diese Pornografie, also dieses völlig Grenzenlose. Auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch von den gleichen politischen Kreisen mit immer schärferen Blick in das Sexualleben eingegriffen wird, wo dann gesagt wird, naja, also auf der Arbeit, was ist Machtmissbrauch? Der Chef mit seiner, aber vielleicht der übergeordnete Kollege mit der, ist das unprofessionell und so weiter. Also wir sehen ja beide Tendenzen gleichzeitig, eigentlich von der gleichen Richtung. Also sowohl eine Entgrenzung als auch auf der anderen Seite die eine ganz neue eine ganz neue Sexualmoral, wenn man so will. Also
eine Sexualmoral, die im Moment ja noch einen einzigen Schwerpunkt hat, nämlich den Schutz von Frauen vor toxischer Männlichkeit. Es kann keinen logischen Zusammenhang da geben, sondern man kann eigentlich nur sagen, es gibt da offenbar zwei Spielfelder, auf der die radikale Linke versucht, sich, wie soll man sagen, bei den Sexualthemen zu etablieren und einzurichten. Das eine ist der Kampf gegen die Männer. Also toxische Männlichkeit und die Folgen, wenn man so will. Und auf der anderen Seite eben, ja, diese etwas neuere Tendenz, also beginnend wahrscheinlich doch mit der Pädophilie-Diskussion der Grünen. Ich erinnere mich da, dass berühmte Grüne da eine Schlüsselfunktion hatten, wie Trittin beispielsweise. Ja, die jetzt offensichtlich dann über diese neue Queer-Bewegung bis hin zur vollkommenen Normalisierung von Pornografie. Auch das gab es immer mal wieder, so Initiativen, Pornografie quasi zur Alltagskultur zu machen. Also dass das ineinander übergeht. Was ist denn das Gemeinsame an der ganzen Sache? Auf der einen Seite denke ich, ist es, früher hätte man gesagt, subversiv. Ja, also an Kinder ranzugehen mit solchen Dingen. Das subvertiert unsere Kultur, das subvertiert das Familienleben, das subvertiert die Vorstellung von Erwachsenwerden und allem Möglichen sonst. Und auf der anderen Seite haben wir es mit einer extrem puritanischen Kultur zu tun. Also diese Vorstellung, der Mann an sich ist böse, er ist ein Schwein, wie es in einem Lied früher mal hieß, und alles, was er tut, ist im Grunde sündhaft. Und die Frauen sind prinzipiell Opfer dieser Männer. Das ist also höchst disziplinär, könnte man sagen. Ja, also das ist wie konkav und konvex gehört, passt es irgendwie, wenn es überhaupt zusammenpasst, passt es dann zusammen. Auf der einen Seite totale Libertinage und auf der anderen Seite ein Rückfall in Puritanismus, wie man ihn schon lange nicht mehr erlebt hat. Ja, ob irgendein genialer Psychoanalytiker das zusammenbringt, weiß ich nicht. Beides ist extrem verstörend. Und ich habe allerdings die Hoffnung, dass Kinder doch noch ein Tabu sind bei den meisten Menschen, dass man zwar diese eine disziplinäre Initiative gegen Männer offenbar weiter ausbauen kann und auslaufen lassen kann, aber ich glaube, dass die Grünen doch gespürt haben, schon beim Thema Pädophilie, dass bei Kindern der Aufschrei doch noch groß ist. Und das bestätigt sich jetzt ja auch. Trotzdem, offenbar wird man es immer wieder versuchen, an die Kinder ranzukommen und ja, was aus ihnen zu machen.
Ja, das Interessante ist ja so ein bisschen, es wird ja immer die Debatte, auch der Hypersexualisierung ist ja so ein Wort, dass wir in einer hypersexualisierten Gesellschaft leben. Auf der anderen Seite, das ist ja das Skurrile daran, auch das haben Sie aber schon gesagt beim Thema Pornografie, dieser Versuch, die Pornografie so gesellschaftsfähig zu machen, ist ja so, dass die Pornografie auch, wenn man so will, zu einer Entsexualisierung führt. Also es ist ja gleichzeitig so, dass eigentlich seit den Anfang der 90er Jahre, also die Generation mit unwahrscheinlich viel Pornografie aufreißt, also unglaublich, und man also von dieser hypersexualisierten Generation ja spricht und eigentlich denken würde, also da ist völlig entgrenzt, gleichzeitig aber die Statistiken zeigen, dass in diesen Generationen zum Beispiel das Durchschnittsalter, in dem Menschen ihr erstes Mal haben, immer weiter steigt. Also sagen diese hypersexualisierte pornografisierte Generation,
Pornokratie ist, könnte man ja sagen.
Pornokratie ist gleichzeitig ja auch entsexualisiert.
Ja, ob es entsexualisiert ist, da würden wahrscheinlich Psychoanalytiker sich weigern, das so zu formulieren. Aber es ist eindeutig so, dass das ja eine Parallelwelt ist, die offensichtlich entlastet auch von bestimmten Initiativen, die früher zum Sexualleben konstitutiv dazugehörten. Man darf ja nicht vergessen, es gehört für einen Jungen jedenfalls immer auch ein bisschen Mut dazu, auf ein Mädchen zuzugehen, in der Hoffnung, dass das vielleicht dann zu einer Sexualbeziehung werden könnte, sich entwickeln könnte. Und das kann man sich natürlich ersparen, wenn das Ganze virtuell nur abläuft und imaginär abläuft. Also das Ganze fördert natürlich auch eine gewisse Passivität, das ist ganz klar. Es entängstigt offensichtlich auch das Thema Sexualität für viele Menschen, die da Angst haben. Ich glaube, es war ein Psychologe, Bürger Prinz, der mal die Sexualität beschrieben hat als eine Art Entdeckungsreise auf den am anderen Leib, also dieses andere Geschlecht entdeckt man durch diese Sexualerfahrung. Und Das ist auch mit Risiken verknüpft, also mit den Risiken der Ablehnung vor allen Dingen. Und man braucht ein bisschen Mut. Und all das kann man sich ersparen, indem man das virtualisiert. Also das spielt sicher auch eine gewisse Rolle. Vor allen Dingen deshalb auch, weil auch der Alltag ja sich in Richtung Virtualisierung immer mehr entwickelt und die Möglichkeiten des reellen Kontakts auch immer weiter zurückgehen. Ja, also das, man kann das den Jugendlichen ja wirklich nicht zum Vorwurf machen. Das gilt ja auch in vielen anderen Lebenssituationen. In der Zeit, in der ich beispielsweise Junge war, war das selbstverständlich, dass wir die Hälfte des Tages auf der Straße waren, unbeaufsichtigt auf der Straße gespielt oder irgendwas angestellt haben. Ich glaube, das passiert heute so gut wie gar nicht mehr. Also die Leute kommen fast so gut wie gar nicht mehr auf die Straße. Sie kommen auch, glaube ich, nicht mehr in die klassischen alten Diskotheks, sondern gehen in geschlossene Clubs oder wie auch immer, verabreden sich in Gruppen oder irgendwas in dieser Art. Wo bleibt da die Möglichkeit des spontanen Kontakts? Ja, also dieses Überraschungsfeld des anderen Leibes, so lautet der Ausdruck von Bürgerpritz, grandiose Formulierung, wie ich finde, das ja war früher der große Reiz und das kann man sich natürlich durch diese virtuelle Welt, die pornografische Welt ersparen. Diese Verführungskraft ist, glaube ich, sehr groß. Mhm.
Sprechen wir über Korrektiv. Diese Woche ja ein Hammer. Urteil Landgericht Berlin hat also in einer maximal klaren Sprache diese Korrektivgeschichte Potsdam-Mythos ja regelrecht vernichtet eigentlich.
Ja, im Grunde zwei gute Entwicklungen, die einem Hoffnung machen. Wir neigen ja ein bisschen als tagespolitisch orientierte Kommentatoren dazu, die traurigen Entwicklungen und die jämmerlichen dieser Welt ins Vordergrund zu stellen. Aber es gibt heute jetzt wirklich zwei positive Entwicklungen. Das ist einmal dieses Urteil, über das wir jetzt reden. Aber ich will nur kurz erwähnen, es gab ja auch noch
den Sieg des FC Bayern München.
Das ist die dritte gute Nachricht. Ja. Und die zweite war eben, dass die Formulierung nicht mehr aufrechterhalten werden darf, Delegitimierung des Staates. Ja, also das, die ist jetzt auch zurückgezogen. Bei Korrektiv, das ist natürlich eine große Sache, weil daran sehr, sehr viel hängt. Also eine gigantische Öffentlichkeit, die durch die einschlägigen Medien erzeugt worden ist, Spiegel etc. Aber zum anderen auch, Massenaufläufe, Protestmärsche gegen die Wiederkehr der Nazis, gegen die Wannsee-Konferenz 2.0 und was auch immer da formuliert worden ist. Und es ist überraschend, mit welcher Klarheit das Gericht das Ganze im Grunde als Lügengebäude entlarvt hat. Und dass auch die Rückzugsgefechte von Korrektiv, nämlich zu sagen, ja, das war doch nur eine Meinungsäußerung, dass das auch vor Gericht nicht funktioniert hat. Also ich war völlig überrascht von diesem Urteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Daran sehen Sie, wie pessimistisch ich gegenüber der Unabhängigkeit der Jurisdiktion zurzeit schon geworden bin. Aber das ist wirklich ein Hoffnungsschimmer, also dass man mit diesen Denunziationen offenbar doch nicht alles erreichen kann. Das liegt natürlich auch daran, dass bedeutende Juristen da mit aller Kraft gekämpft haben gegen Korrektiv, also Voskerau beispielsweise, und deren Expertise natürlich da auch eingeflossen ist in dieses Urteil. Ja, das macht Hoffnung, dass vielleicht doch die Cancel Culture schon über ihren Zenit hinaus ist und dass das beharrliche Kämpfen gegen Cancel Culture und Political Correctness und auch gegen diese Propagandamaschinen, die sich selber als Faktenchecker bezeichnen, dass das doch ein allmählich Erfolg zeigt.
Es ist ja doch spannend, dieser Mechanismus, wie er funktioniert und jetzt zusammenfällt. Also ich meine, wir lesen dort jetzt also, dass dieser zentrale Satz von Korrektiv, dass es dort zur Verabredung ein Geheimplan gab zur Ausweisung deutscher Staatsbürger. Dass das gesichert falsch ist, also dass das nicht gab, das ist ja so ein ungeheuerlicher Satz, weil dieser Fakt, sozusagen dieser vermeintliche Fakt, der hat ja also uns 2 Jahre lang politisch fixiert in Deutschland. Also nicht nur der Verfassungsschutz hat sich auf diesen Gedanken eingerichtet, diese gesamte Erzählung Remigration und so weiter, das Hauptargument gegen die AfD, alles basierte ja auf diesem Satz.
Ja, genau. Also man hatte mit diesem Herrn Sellner, hatte man einen Obernazi, also die Wiederkehr, wenn man so will, von Goebbels. Und man hatte mit diesem Treffen dieser konservativen Figuren die Wiederholung der Wannsee-Konferenz, also mit dem Plan der Ausweisung und der Abschiebung von wem? Von Ausländern, von unerwünschten Personen. Man ging ja im Grunde so weit zu suggerieren, auch deutsche Staatsbürger, die irgendwie einen Migrationshintergrund haben, weil vielleicht eine Tante oder sonst was aus nicht in Deutschland geboren ist, auch denen würde es drohen, ausgewiesen zu werden. Also was in vielfacher Hinsicht absurd ist. Kurzum, man wollte den Eindruck erzeugen, die Machtübernahme der Nazis mit den schlimmsten Konsequenzen steht unmittelbar bevor. Also das war der Eindruck, den man erzeugen wollte, mit den entsprechenden Reaktionen, nicht? Also dann war tatsächlich die Antifa auch wieder parat, um zu sagen, wehret den Anfängen, ja, jetzt müssen wir wirklich wir müssten auch vielleicht Gewalt anwenden, um im letzten Augenblick die Machtübernahme der Nazis zu verhindern. Ja, und das wurde getragen von dem größten Teil, denke ich, der Mainstream-Medien. Ja. Und Verfassungsschutz natürlich auch und natürlich auch von großen Teilen der Regierung.
Es ist natürlich eine spannende Frage, weil sich ja jetzt eigentlich die Frage stellt, hat Korrektiv die alle getäuscht? Also sind sie alle auf Korrektiv hereingefallen? Und ich frage mich immer, ist das wirklich so? Weil wenn man sich diese Korrektivgeschichte so anschaut, dann war es ja irgendwie doch von Anfang an klar. Also Korrektiv hat es ja eben schon mit der Absicht so formuliert, dass man es missverstehen soll, dass es aber dann doch gar nicht da drin steht. Diese Inszenierung auch als Theaterstück. Natürlich haben das viele geglaubt, das will ich gar nicht in Abrede stellen, nur es war doch sicherlich so, dass das einfach so eine Erzählung war, ein Katalysator war, auf der die einfach gewartet wurde medial und den man genommen hat, auch mit der sozusagen bewussten Unschärfe, ob es nun stimmt, weil das eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat.
Ich meine, man kann es ja auch so angehen, dass man sagt, das war geschickt gemacht.
Also es war wahnsinnig geschickt gemacht,
ja. Ja, es war geschickt gemacht. Und auch die Pointe, die man dann noch gesetzt hat mit dem Theaterstück, das man daraus gemacht hat, hat ja da auch dieses Sicherheitsvorkehrung getroffen, damit zu sagen, ja, seht doch, wir haben das doch auch fiktiv gemacht. Das war doch nur im Grunde eine Inszenierung, ein Theaterstück. Es hätte so sein können. Das ist übrigens ein Schematismus, mit dem man ähnlich schon früher gearbeitet hat, indem man sagt, ja, das war dann zwar nicht so, aber es hätte durchaus sein können. Das wäre plausibel. Denken Sie an die Relotius-Geschichten zurück, ja. Auch da, als das aufgeflogen ist, völlig fiktive Berichterstattung von diesem Spiegelredakteur Relotius, als es klar war, alles erfunden, alles rein fiktiv, war dann die letzte Rückzugsposition. Aber es hätte so sein können. Das war recht plausibel. Der hat im Grunde die Atmosphäre ganz gut aufgefangen in seinem Stübchen da, obwohl er gar nicht dort war. Und genau so war ja auch die Suggestion bis zum Schluss zu sagen, ja, vielleicht haben sie es gar nicht so gesagt, aber im Grunde der Geist der Nazis oder der Geist der Wannsee-Konferenz, der war natürlich da. Ja. Und das genügt dann ja auch, um im Grunde zu diesen Urteilen zu kommen. Ja, und selbstverständlich ist es nicht so, dass die anderen Medien da völlig aus den Wolken gefallen wären, als sie diese Korrektivinformation gekriegt haben, sondern das ist alles aufeinander abgestimmt. Das ist ja vollkommen klar.
Ja, es ist ja auch so spannend, wie diese Geschichte anfing. Das ist auch so ein Kitsch, also diese Eröffnung des Korrektivartikels. ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer entfernt vom Haus der Wannsee-Konferenz und wo man schon sagt, also wenn man eine Sekunde über diesen Satz nachdenkt, dann merkt man die ganze Absurdität dieses Artikels. Also wie auch die Überschrift Geheimplan gegen Deutschland. Also das ist ja so verrückt eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass wirklich dieses Land so, so aufgehetzt war, dass nun das funktionieren konnte, was ja so billig eigentlich ist.
Ja, es hat natürlich deshalb funktioniert, weil man es funktionieren sehen wollte. Also weil das natürlich genau die Erwartungshaltung ist, die von den entsprechenden Mainstream-Medien seit Ewigkeiten schon aufgebaut wird, dass mit der AfD die Nazi-Herrschaft unmittelbar vor der Tür steht, dass deshalb es nur noch ein Projekt geben kann, nämlich die Brandmauer für die Politik und auf der anderen Seite dann Demokratie leben. Ja, also die Demokraten machen mobil und retten die Demokratie vor der Wiederkehr des Faschismus. Das ist ja im Grunde die Story, die jetzt schon seit Jahren erzählt wird. Und natürlich war das dann ein gefundenes Fressen für die Mainstream-Medien, aber auch für viele aus der Politik und der Regierung, zu sagen, seht hin, da ist es ja, da ist es passiert, das ist jetzt wirklich das Ereignis, an dem sich alles kristallisiert. Ja, das war ja das Wunderbare, was man dann mit Wannsee 2.0 zurecht bezeichnet hat. Nicht überraschend, die Reaktion darauf, also die wahre Überraschung ist letztlich das Gerichtsurteil, denn eigentlich hätte man sich vorstellen können, dass das Gericht sagt, ja, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und wenn man es richtig liest, sieht man, dass es eigentlich die Behauptung gar nicht drinnen steht. Also da hat das Gericht tatsächlich in sehr dankenswerter und lobenswerter Weise Klarheit geschaffen und gesagt, also solche Insinuationen, solche Suggestionen sind bösartig. Und genau das ist es ja auch, nicht? Also das Korrektiv, das ist nichts anderes als ein bösartiger Dauerversuch, alles, was es an Opposition gibt, zur bestehenden Politik in Richtung Rechtsextremismus oder Nazis zu schieben.
Kommen wir zu unserem dritten Thema, der Papst. Der Papst ist in großen Auseinandersetzung mit dem mächtigsten Herrscher der Welt, aber es ist nicht der Bußgang nach Ranossa, sondern es ist Donald Trump.
Ja, ich meine, wir sprechen so oft über Donald Trump, dass uns natürlich auch nicht mehr überrascht, dass er den Papst frontal angeht und sich entweder selbst dann als der wahre Papst bezeichnet oder inszeniert.
Oder als Jesus sogar.
Oder auch als Jesus, als Heiler, the Healing. Überrascht natürlich an Trump überhaupt nicht. Aber ich glaube, auch hier muss man die Sache anders angehen. Und zwar viel grundsätzlicher. Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, aller Katholiken der Welt. Und insofern muss man an ihm auch ablesen können, was eigentlich die Aufgabe eines Priesters ist. Und auch des Obersten, ja. Und die Aufgabe des Priesters ist ja eigentlich seelsorgerisch, sie ist dogmatisch, also die Lehre pflegend und entwickelnd auch, und sie ist auch moralisch. Und was sie aber nicht ist, sie ist nicht politisch. Also der Papst hat eigentlich keine politische Aufgabe. Wir sind es nur gewöhnt, seit vielen Jahrzehnten, dass nicht nur der Papst, sondern auch Bischöfe und Priester der untersten Kategorie, vor allen Dingen gerade wiederum in Deutschland, politisch sich engagieren und politisch sich melden. Und das ist in der Tat etwas, wo man sagen muss, da hat vielleicht Trump auch mal wieder eine Diskussion angestoßen. Ist das wirklich sinnvoll und legitim, dass Kirchenfürsten und Kirchenmitarbeiter in die politische Diskussion eingreifen? Wie gesagt, wir haben uns dran gewöhnt. Es ist bei uns fast schon zur Normalität geworden, dass evangelische und katholische Pfarrer ihre Schäfchen davor warnen, die AfD zu wählen, oder dass sie Kirchen Asyl geben für abgelehnte Asylbewerber und ähnliches mehr. Also, dass sich in extremster Weise politisch engagieren. Wir wissen, dass die Lieblingsflagge der unserer Kirchen längst die Regenbogenfahne ist. Also das ist eine gewisse Gewohnheit geworden, aber vielleicht wäre gerade dieser brutale, undiplomatische Angriff von Trump auf den Papst selbst jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, über diese Frage mal nachzudenken. Wären es nicht auch gerade für die Kirche besser, wenn sie sich aus politischen Fragen heraushalten würde? Denn fehlt denen nicht prinzipiell auch die Kompetenz? Es fehlt ihnen nicht die Kompetenz des moralischen Urteils. Es fehlt ihnen nicht die Kompetenz, für Frieden und gegen Krieg zu sprechen. Vollkommen richtig. Beten für den Frieden, wer würde sich da nicht anschließen? Aber hat der Papst oder irgendein Kirchenfürst überhaupt die Kompetenz, Fragen zu beantworten zur Situation in der Ukraine, zur Situation in Iran oder irgendwo sonst oder zur Migrantenfrage, zur Seenotrettung und. Natürlich kann er beten, er kann für die Seelen aller beten, auch für die Seelen der Mullahs meinetwegen, aber hat er einen wirklichen Auftrag, politisch sich zu engagieren? Ich würde sagen, nein.
Es ist ja so interessant, weil das sind ja eigentlich alles Fragen, die wir jetzt in Deutschland gedacht hätten. Die hätten wir spätestens mit der Reformation oder dem Westfälischen Frieden irgendwie fertig ausgehandelt und wir hätten da eigentlich die Debatte abgeschlossen. Aber sie kommt jetzt nochmal quasi eigentlich eins zu eins, nicht nur jetzt mit diesem Ereignis, aber immer wieder auf uns zu.
Und auch das verdanken wir wieder den Nazis. Denn es war ja so, dass durch die deutschen Christen und dann die eben gegen die Nazis kämpfenden Christen, wenigstens die im Widerstand sind und sei es auch nur im inneren Widerstand waren gegen die Nazis.
Was ja aber, muss man fairerweise sagen, auch eher die Katholiken waren, wenn überhaupt. Auch,
jawohl, das ist absolut wahr. Aber bekennende Kirche und was auch immer, also es gab ja diese verschiedenen Richtungen, dass da dann tatsächlich das zu dieser neuen Selbstverständlichkeit wieder wurde, zu sagen, ja, ihr habt es versäumt, deutlich gegen die Nazis zu kämpfen. Und daraus schließt man heute, ja, dann müssen wir gegen die Nachfolger der Nazis kämpfen, also nachträglicher Antifaschismus. Ja. Also die Kirche hat es versäumt, gegen die Nazis anzutreten, märtyrerhaft irgendwie. Dann versucht sie jetzt im nachträglichen Antifaschismus gegen die AfD zu kämpfen. Das wäre so eine dieser Konstellationen. Also man hat dann, wenn man es will, die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und die Erfahrung mit dem Dritten Reich so umgedeutet, dass es dann hieß, jawohl, wir brauchen wieder eine politische Theologie. Ja? Also da gab es dann auch ganz berühmte Vertreter, Benz, es gab Barth und viele, viele andere, die genau das offensiv gefordert haben. Jawohl, wir müssen politisch tätig werden. Aber wie Sie richtig gesagt haben, das war ja eigentlich die Grundüberlegung sowohl des modernen Staates als auch der Reformation, dass beide Bereiche, wenn Sie so wollen, das Reich Gottes und das irdische Reich getrennt bleiben. Das Reich Gottes wird betreut von den Pfarrern und den Priestern und das irdische Reich wird von dem Souverän, das ist bei uns Gott sei Dank das Volk, bestimmt. Aber die sollten sich nicht in ihre Bereiche jeweils einmischen. Leider Gottes geschieht genau das.
Aber ist es nicht auch ein bisschen, also ist ja durchaus eine schwierige Frage, also auch mit Blick auf den Nationalsozialismus, also man muss ja sagen, also dort war doch die katholische Antwort, also die ja durchaus da wieder, also zumindest bei den Euthanasieprogrammen, da auch wirklich was bewirken konnte eigentlich, als in zumindest gewisser Weise Widerstand, doch überlegen dieser, das ist ja vielleicht eine, ich weiß, Sie sind großer Luther-Anhänger, aber doch eine vielleicht negative Auswirkung dieses lutheranisch-protestantischen, dieser Unterordnung der Religion unter den Staat, war doch überlegen. Und es ist doch vielleicht schon auch Aufgabe des Papstes, sich auch zu äußern. Ich wundere mich nur immer, er müsste sich ja vielleicht auch äußern zu den Christen in China, oder das sind also auch so Fragen, die dann relevant erscheinen, wo dann der Heilige Stuhl aber lieber schweigt, weil es halt einfacher ist, gegen Donald Trump vielleicht zu schießen. Aber
ganz genau, ja.
Aber so ganz, also so, die ganz Entpolitisierung der Religion ist ja auch gar nicht so leicht, oder?
Ja, ob es schwer oder leicht ist, weiß ich nicht. Leicht ist es wahrscheinlich deshalb nicht, weil natürlich Riesenteil des Klerus politisiert ist. Ja. Das ist ganz klar. Und eben dieses Selbstverständnis, wir müssen uns so engagieren, schau zurück auf den Zweiten Weltkrieg, schau auf die Nazis zurück, es geht gar nicht anders, ist natürlich bei sehr vielen vertreten. Vor allen Dingen auch ist es ja eine Tatsache, dass die revolutionären Theologen, vor allen Dingen die aus Südamerika, immer mehr an Einfluss gewonnen haben, auch innerhalb der katholischen Kirche. Also das ist, sieht man bei jeder Papstwahl, dass die natürlich auch eine große Rolle spielen. Nun hatten wir aber überraschenderweise ja nicht nur den alles verändernden amerikanischen Präsidenten, sondern auch plötzlich einen amerikanischen Papst. Und von dem wusste man allerdings, dass er Anti-Trump ist. Ich finde, er hat sich anfangs eigentlich hervorragend positioniert und sehr, sehr gut gearbeitet. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er nicht ganz unabhängig ist in seinem Agieren, also dass er auch Rücksicht nehmen muss auf sehr, sehr viele unterschiedliche Positionen in der katholischen Kirche, die ihn sicher auch immer wieder drängen zu politischen Stellungnahmen. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Päpste, die da in dem Punkt auch souverän waren, wie vor allen Dingen natürlich unser Benedikt damals, Ratzinger, der war immer souverän und hat seine Theologie durchgehalten. Ich kann es ja bekenntnishaft als evangelischer Mensch im Blick auf die Katholiken und den Papst sagen, für mich war Benedikt der perfekte Papst. Und Franziskus hat genau das entgegengesetzte Extrem bedient, also radikale Politisierung der Religion und der Kirche. Wir müssen abwarten, wohin sich der amerikanische Papst bewegt. Aber er hat sicher auch damit gerechnet, dass seine scharfe Kritik an Trump auf große Resonanz stößt, nicht? Denn der Widerstand gegen Trump ist ja weltweit riesig und er hat ja auch Lob von den Mullahs sogar bekommen.
Ja, also ich würde nämlich sogar sagen, ich würde sagen, dass es doch vielleicht etwas Positives ist am Katholizismus und auch an, wenn man so will, es gab ja durchaus auch diese Diplomatie der Päpste und so weiter, dass die in gewisser Sicht auch als unabhängige politische Stimme da ist, wenn sie eben wirklich unabhängig ist. Und da versagt dann eben die katholische Kirche doch. Und das würde ich eben dann als den Hauptvorwurf sehen, dass es ist billig, Donald Trump in dieser Situation zu kritisieren, weil es die absolute Mehrheitsmeinung ist. Sowohl in sogar in Amerika. Also er greift damit ein allgemeines Gefühl auf und kann sich als moralische Instanz inszenieren, während ich eben auf der anderen Seite doch sehe, ich finde eben China ist dafür ein gutes Beispiel, dass sich die katholische Kirche ja regelrecht dem chinesischen Staat unterworfen hat und ihm sogar Mitsprache darüber gibt oder mehr als Mitsprache, wer Bischof wird und so weiter. Also diese Unabhängigkeit der katholischen Kirche ist ja eigentlich was sehr Positives, auch im politischen Sinne, aber sie richtet sich dann eben doch immer nur gegen die westlichen Führer, ist mein Eindruck, und nicht gegen die, wo es vielleicht viel nötiger wäre.
Weil das nicht wehtut. Ja, also weil man da keine Konsequenzen befürchten muss, außer dass sich der Präsident dann selbst zum Papst erhebt oder zu Jesus Christus. Ja, aber das ist in der Tat der Punkt. Auch das kann man natürlich wieder positiv sehen aus der Perspektive der katholischen Kirche, denn sie ist die älteste Institution der Welt, die immer noch funktioniert. Und das hängt natürlich mit ihrer unglaublichen Kompromissfähigkeit zu tun. Nicht? Also die katholische Kirche war immer kompromissfähig und kompromissbereit. Sie hat sich auf alles Mögliche eingelassen. Und das hat ihr letztlich das Überleben ermöglicht, was erstaunlich genug ist. Denn in einer Zeit nicht nur der radikalen Aufklärung, sondern auch des fortschreitenden Atheismus ist es erstaunlich eigentlich, dass sich diese Kirche immer noch hält und in vielen Ecken der Welt sogar noch sich ausdehnt und erweitert. Also insofern könnte man sagen, aus der institutionellen Perspektive geht das alles in Ordnung. Wenn man jetzt aber, solche Fragen stellt wie, gibt diese Religion noch Orientierung, dann würde sie das, glaube ich, sehr viel besser tun, wenn sie tatsächlich sich bekennen würde, auch dogmatisch bekennen würde, radikal zum Christentum, nicht ständig Anleihen an irgendwelchen neuheidnischen Kulten machen würde, sich nicht zur Segnung von Eisklötzen oder so irgendetwas hergeben würde. Also das wäre dann schon für mich überzeugender.
Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen, aber Sie sind da natürlich, Sie haben da mehr Bezugspunkte. es ist ja wahrscheinlich auch eine Suche nach Aufmerksamkeit, aber auch eine Suche nach Sinn im Politischen. Also die Kirche sucht eigentlich im Politischen den Sinn, den sie wahrscheinlich im sozusagen spirituellen, gläubigen Sinne verloren hat. Also weil sie da eigentlich nicht mehr wirklich eine Botschaft hat wahrscheinlich.
Wenn das stimmen würde, ja, würde ich sagen, dann habe ich recht. Dann ist das wirklich eine katastrophische Entwicklung. Ja. Denn das darf nicht sein. Also die Religion ist die Schatzkammer des Sinns. Und wenn viele Menschen keinen Sinn im Leben sehen, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass sie keinen Glauben haben. Ja. Denn ich würde sagen, jemand, der seinen Glauben hat, der hat keine Sinnprobleme. Und wenn es so weit wäre, dass sogar die katholische Kirche in ihrer eigenen Dogmatik, in ihrem eigenen Glauben keinen Sinn mehr findet, dann gibt es nur noch, wenn Sie so wollen, die Konturen dieser Institution und sonst gar nichts mehr.
Aber ist es nicht ein bisschen so?
Ich kann nur hoffen, nein, ich gehe fest davon aus, dass das ähnlich bei Konservativen, dass so wie die Konservativen sich nicht einschüchtern lassen, letztlich davon, dass die CDU nicht mehr konservativ ist, so lassen sich die Katholiken wahrscheinlich auch nicht davon einschüchtern, dass ihre Kirchenfürsten bunte Fahnen schwenken oder sich bei den Grünen wohler fühlen als in ihrer eigenen Kirche. Also das ist ein Zeitphänomen, wie ich finde, ein ziemlich trauriges Zeitphänomen. Aber wie gesagt, der Kern, der existiert nach wie vor. Also es gibt den christlichen Glauben, es gibt die katholische Prägung dieses christlichen Glaubens und es gibt noch diese Christen, also und an vielen Ecken der Welt vermehren sie sich sogar. Also insofern würde ich sagen, das kann nicht sein, dass die katholische Kirche insgesamt mit ihren Gläubigen den Sinn ihres Lebens in der Politik sucht. Wenn das ist der Fall wäre, dann könnte man nur sagen, der Parasit Politik hat die gesamte Religion aufgesaugt.
Ja, aber ich meine jetzt nicht bei den Katholiken, aber bei diesen Klerikern.
Das könnte es sein, das wäre ein schlimmes Schlusswort, wenn man so will, zu unserem Thema. Ich glaube es nicht. Man sieht es dann doch, wenn sie zusammenkommen bei der nächsten Papstwahl dann wieder irgendwann. Da gibt es dann doch Diskussionsbedarf. Es gibt dann doch auch solche Entscheidungen wie Benedikt beispielsweise. Das war nochmal wieder eine Rückkehr in eine echt dogmatische, klassisch-katholische Position.
Ich meine, das ist ja vielleicht die Entwicklung, da werden Sie mir aber vielleicht auch widersprechen oder auch nicht. Aber das ist doch ein bisschen die Entwicklung, die wir jetzt, sage ich mal, bei den Protestanten zumindest in Deutschland schon gesehen haben. Also es ist ja nicht nur die Politisierung, sondern sie geht ja eigentlich damit einher, würde ich jetzt mal sagen, auch als Nichtgläubiger, aber würde ich das so attestieren, dass diese Politisierung auch der evangelischen Kirche 1:1 an Hand in Hand mit einer, wenn man so will, auch schon milderen Form eines Atheismus eigentlich einhergeht, der eigentlich diese evangelische Kirche in Deutschland irgendwie ausmacht, oder nicht?
Die offizielle evangelische Kirche ist ganz und gar auf dem Weg, da haben Sie recht. Aber da fühle ich mich etwas mehr zu Hause und glaube, das auch besser beurteilen zu können, weil ich schon relativ häufig Kontakt zu Pfarrern hatte, evangelischen Pfarrern hatte, bei denen auch Vorträge gehalten habe und ähnliches mehr. Und deren Gespräch mit mir hatte immer einen Tenor. Ich habe nämlich genau dieselbe Diagnose immer gebracht wie Sie eben, über die evangelische Kirche, und die ist wohl auch richtig. Aber die sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Boll, Sie haben hundertprozentig recht, so ist es wirklich bei uns. Aber es gibt so viele Leute wie ich, also da meint er sich selbst dann, die im Grunde nur schweigen und den Kopf schütteln über diese Entwicklung. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, nicht nur bei den Evangelischen, bei den Katholiken erst recht, sehr, sehr viele, die sagen, also das ist ein wahnsinniger Schwachsinn, der da seit Jahrzehnten abläuft auf der allerobersten Ebene. Dieser Wokeismus, also erst Greenwashing des Christentums, dann Wokewashing des Christentums, die schütteln darüber den Kopf. Ich habe auf Mallorca, wo ich häufiger mal bin, einen Nachbarn und wir kamen mal gesprächsweise auf Franziskus, Papst Franziskus. Und da hat er, als ich den Namen erwähnte, nur den Kopf geschüttelt und hat mich an der Hand genommen und in sein Zimmer geführt. Und da war ein kleiner Altar aufgebaut mit dem Bild von Benedikt. Das hat da wusste ich dann, aha, okay, lass dich nicht beirren von den offiziellen Verrücktheiten. Es gibt immer noch einen festen Bestand an Priestern, Pfarrern und vor allen Dingen Gläubigen, denen dieser ganze woke grüne Schwachsinn genauso schwachsinnig erscheint wie uns und die darauf warten, wieder ein echtes Christentum zu erleben.
Das war Beuys und Mannert für diese Woche. Wenn Ihnen das gefällt, unterstützen Sie unsere Arbeit gerne. Wir leben davon, das gibt's hier auch kostenlos für alle. Also überlegen Sie doch vielleicht, ob Sie ein Abo abschließen möchten oder uns mit einer Einmalzahlung unterstützen möchten. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächsten Freitag wieder, denn Beuys und Mannert gibt es jeden Freitag und jetzt auch auf Spotify und bei Apple Podcasts. Also bis zum nächsten Mal.